Also den Wunsch von Frau Budinger erfüllend, gehe ich jetzt gleich auf eine Hörerfrage ein. Die anderen Fragen kommen dann nach dem Gebetsteil, aber heute machen wir eine Ausnahme. Johannes 3, 16 heißt es: Johannes aber wollte es nicht zulassen, dass Jesus getauft wird, und sagte zu ihm: Ich müsste von dir getauft werden, und du kommst zu mir. Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu, denn so können wir die Gerechtigkeit Gottes ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Es war für die Urkirche ein Problem. Und zwar deshalb, weil die Taufe des Johannes Bußtaufe war, zur Vergebung der Sünden. Wer von euch kann mich einer Sünde bezichtigen, beschuldigen, sagte Herr einmal im Streitgespräch mit den Pharisäern, und es ist niemand, der ihn einer Sünde beschuldigen könnte. Und die Heilige Schrift sagt: Er, der ohne Sünde war, hat unsere Sünden auf sich genommen. Deshalb ist er auch das Unschuldige, das reine Lamm Gottes, das nicht befleckt ist. Das soll damit mit dieser Unschuld des Lammes zum Ausdruck gebracht werden. Also, was sucht dann jemand? Die Taufe zur Vergebung der Sünden auf, der selber keine Sünden hat. Das hat, wie schon gesagt, die Urkirche sehr beschäftigt. Das hat sie umgetrieben. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, wer das Klientel war, das zu Johannes herausgekommen ist. Das waren Zöllner, das waren auch Dirnen, das waren Soldaten. Das waren auf jeden Fall Leute, die irgendwie Dreck am Stecken hatten. Und es heißt ausdrücklich, sie bekannten ihre Sünden. Sie bekannten ihre Schuld. Alle Kriterien, die wir auf die Taufe anwenden. Ich habe nämlich, als ich noch nicht Theologe war, immer gedacht, Jesus lässt sich taufen, wie bei uns die Kinder getauft werden, greifen nicht. Also bei uns wird ja die Schuld erlassen, nicht die persönliche Schuld. Ein Kind, ein Baby kann auch keine persönliche Schuld haben, sondern das, was wir Erbschuld nennen. Die Gottesmutter wurde ohne Erbsünde empfangen, und natürlich Jesus Christus umso viel mehr. Also er hat die Sünde nie gekannt. Die Taufe bewirkt Reinigung von der Erbschuld. Also wenn wir jetzt einfach mal das annehmen, es wäre unsere Taufe, was es ja nicht ist, denn es ist Taufe zur Vergebung der Sünden bei dem Täufer, und es ist Versiegelung vor dem kommenden apokalyptischen Zorn in seinem Verständnis. Das ist eine Auslegung von Gerhard Lohfing, der ich mich anschließe. Eingliederung in die Kirche bewirkt die Taufe. Jesus Christus braucht nicht in die Kirche eingegliedert werden, ist das Haupt der Kirche. Dann bekommen wir den Geist Gottes, wir werden Kinder Gottes, wir dürfen zum himmlischen Vater Papa sagen. Wir sind Söhne und Töchter von ihm. Jesus Christus braucht das auch nicht. Er ist der Sohn von Wesen her. Also, auch wenn man jetzt die christliche Taufe annehmen würde, es greift nichts. Es greift gar nichts. Und das vergrößert nur noch das Rätsel. Und ohne dass Frau Budinger es weiß, hat sie ein theologisches Wespennest hineingestochen. Wie schon gesagt, die Urkirche hat das ziemlich beschäftigt. Die Antwort ist, dass Jesus Christus sich einspurt für das, was am Kreuz sich ereignet, sprich Stellvertretung. Er beschmutzt sich schon am Jordan, sinnbildlich dargestellt, dass er in der Reihe der Sünder steht, mit der ganzen Schuld der Welt. Er ist zu uns gekommen durch Wasser und Blut, lesen wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Natürlich ist jetzt da an Wasser und Blut aus der Seite des Herrn gedacht, aber eben nicht nur. Er kam auch durch das Wasser. Das heißt, das ist das erste Kommen Jesu Christi bei der Taufe am Jordan. Und einzelne Elemente, die vielleicht auch bei unserer Taufe gültig sind, kommen auch hier zum Greifen, nämlich die Geistausgießung. Der Geist Gottes, der von oben auf ihn herunterkommt und ihn befähigt, seine Sendung überhaupt durchführen zu können. Und auch die Bestätigung: Das ist mein geliebter Sohn, du bist mein geliebter Sohn. Das wird Christus später dann wieder hören auf dem Berg der Verklärung, auf Tabor, wo es in die Passion hineingeht. Also immer vor ganz entscheidenden Ereignissen ist diese Bekundung der Liebe, und deshalb braucht er auch die Taufe, ist das äußere Zeichen dafür, des Vaters zum Sohn: Ich bin bei dir, hab keine Angst, ich stehe dir bei. Und dann auch bei der Verklärung auf dem Berg Tabor wieder die Dreifaltigkeit dargestellt in der Stimme, in der Wolke, die den Geist symbolisiert und dem Vater, und der Ausrüstung, der Stärkung Christi, dass er den Weg durch die Passion gehen kann. Ich bin bei dir, ich liebe dich, heißt, ich trage dich durch die Passion hindurch in die Auferstehung hinein. Und das ist Verherrlichung konkret. Also es bedeutet zum einen Taufe, deshalb ist er gekommen, weil sich dann der Himmel öffnet. Schizo heißt es im griechischen Text bei Markus, also Spaltung, der Himmel riss auf. Der Himmel war nämlich über der Menschheit geschlossen. Das ist nicht einfach nur eine meteorologische Ansage, dass das Wetter freundlicher wurde und die Sonne wieder herauskommt, sondern der Himmel, der sich grundsätzlich über der Menschheit wieder geöffnet hat. Also da geschieht was Unglaubliches in der Heilsgeschichte. Die Taufe Christi ist deshalb etwas ganz außerordentlich Bedeutsames. Und da er ganz und gar Mensch war, wird er auch durch den Geist in einem Höchstmaß erfüllt. Dass er seine Sendung gekräftigt, ausgerüstet, gesalbt erfüllen kann. Also das spielt mit eine Rolle, also die Zurüstung, die Ausrüstung für seine künftige Sendung und dass sich einspuren, dass sich einreihen in die Reihen der Sünder. Auf ihn wird nämlich der Blitz niedergehen und was für ein Blitz, sagt Hans-Urs von Balthasar. Er wird auf der höchsten Spitze der Schöpfung stehen, sagt er, und dort wird ihn ja der Abscheu Gottes über die Sünde treffen. Weil Gott das nämlich anekelt, was ganz Furchtbares ist, und er wird das stellvertretend für uns tragen. Er lud auf ihn die Schuld von uns allen. Wenn Sie das nachlesen, Jesaja 53, 1-11, das Gottesknechtslied, und das findet hier statt in der Taufe des Jordans, wird das sinnbildlich dargestellt. Er kann natürlich keine Sünden bekennen, weil er keine hat, aber er spurt sich jetzt schon ein. Es ist ein prophetisches Vorausbild, was am Kreuz geschehen wird. Ja, eine sehr ausführliche Antwort jetzt, aber Sie merken, es gibt keine blöden Fragen. Also ich kann Sie nur ermutigen, das Einzige, was es gibt, sind blöde Antworten. Frau Budinger hat hier einen Volltreffer in theologischer Hinsicht gelandet, vielleicht ohne das zu wissen, weil das nämlich etwas ist, was jetzt zum x-ten Mal gesagt, die ersten Christen enorm beschäftigt hat und die haben da viel reflektiert und darüber nachgedacht und das hat auch seinen Niederschlag dann bei den Evangelien und den Evangelisten gefunden. Nun, Gebet für den synodalen Weg. Das finden Sie eigentlich überall, wenn Sie es eingeben im Internet, Gebet für den synodalen Weg. Beten wir doch dafür. Kardinal Kaspar hat ja die strukturellen Mängel aufgezeigt, die aus seiner Sicht der synodale Weg hat und hat formuliert, ich hoffe so sehr auf das Gebet gläubiger Menschen, dass es in eine gute, in eine richtige Richtung geht. Und das sollen wir den Synodenteilnehmern und allen, die damit beteiligt sind, nicht vorenthalten. Es heißt, Gott unser Vater, du bist denen nahe, die dich suchen. Zu dir kommen wir mit den Fragen unserer Tage, mit unserem Versagen und unserer Schuld, mit unserer Sehnsucht und unserer Hoffnung. Wir danken dir für Jesus Christus, unseren Bruder, unseren Freund und unseren Herrn. Er ist mitten unter uns, wo immer wir uns in seinem Namen versammeln. Er geht mit uns auf unseren Wegen. Er zeigt sich uns in den Armen, den Unterdrückten, den Opfern von Gewalt, den Verfolgten und an den Rand Gedrängten. Wir bitten dich, sende uns den Heiligen Geist, der neues Leben schafft. Er stehe unserer Kirche in Deutschland bei und lasse sie die Zeichen der Zeit erkennen. Er öffne unser Herz, damit wir auf dein Wort hören und es gläubig annehmen. Er treibe uns an, miteinander die Wahrheit zu suchen. Er stärke unsere Treue zu dir und erhalte uns in der Einheit mit unserem Papst und der ganzen Kirche. Er helfe uns, dass wir deine Gerechtigkeit und deine Barmherzigkeit erfahrbar machen. Er gebe uns die Kraft und den Mut aufzubrechen und deinen Willen zu tun. Denn du allein bist das Licht, das unsere Finsternis erhält. Du bist das Leben, das Gewalt, Leid und Tod besiegt. Dich loben wir jetzt und in Ewigkeit. Amen. Von Magisterin Karin Klune habe ich ein Gebet zum Herzen Jesu, eine Art Heilungsgebet. Ruh dich aus an meinem Herzen. Andreas und ich werden es miteinander abwechselnd vorbeten.
Komm, meine Schwester, komm, mein Bruder, ich sehne mich nach dir. Komm in meine Arme, komm an mein Herz. Du bist müde von der Arbeit, krank von den Sorgen, verbittert von der Härte und Kälte der Menschen. Lass dich von mir wärmen, komm an mein Herz.
Mein Herz ist weit, ich erfasse dich mit allem, was du bist, mit deinen Mühen, mit deinen Erfolgen und Hoffnungen, mit deiner Schuld und deiner Ohnmacht, mit deiner Krankheit. Alles hat Platz an meinem Herzen, in meinem Herzen. Wehre dich nicht gegen meine Liebe. Komm, ruh dich aus an meinem Herzen. ich möchte dich heilen.
Jesus, ja, ausruhen will ich mich an deinem Herzen, denn ich bin müde vom Leben. Aber ich suche dich und suche, doch nirgends kann ich dich finden. Mir begegnen nur meine Sorgen, der Alltag, meine Unruhe, meine Gedanken. Wo bist du?
Ich bin da, ich bin bei dir, dort, wo du suchst, dort werde ich sein, während ich auf dich warte. Lege alles ab, was dich belastet und von mir trennt. Lege alles in mein Herz. Dort allein kann es Heilung finden. Keine Leistungen verlange ich von dir. Ruh dich aus an meinem Herzen. Gib dich meiner Liebe ganz hin. Vertrau meinem Herzen, denn es ist voll Liebe zu dir.
Jesus, ich möchte dir vertrauen. Ich lege alle Sorgen, alle Schuld, alle Belastungen in dein Herz. Du allein kannst mich frei machen und heilen. Bitte nimm alles, was nicht gut ist, von mir. Dir will ich alles geben, meine Gedanken, meine Gefühle und mein ganzes Sein. Herr, verwandle mich.
Verwandeln werde ich dich, meine Schwester, mein Bruder. Jede noch so geringe Hingabe von dir verwandle ich in Freude und Heil. Hab nur Mut und komm nah an mein Herz. Hörst du das Pochen? Öffne dein Herz.
Ich höre das Pochen deines Herzens, aber meine Angst ist groß. Doch voll Vertrauen wage ich den ersten Schritt her. Ich öffne dir mein Herz weiter und immer weiter, damit dein Licht hereinströmen kann. Mein Herz ist offen, Herr. Nimm, was dir gefällt und gib, was du willst. In dein Herz lege ich mich ganz. Ich spüre, dass du voll Liebe und Zuneigung für mich bist. Ich will dir vertrauen.
Ich stütze dein Vertrauen, hab keine Angst. Ich hülle dich ein in mein Herz, nichts Böses kann dir dort geschehen. Folge vertrauend meinen Schritten, ich werde dich zum Heil führen. Lass los von deinen Ängsten, ich gebe dir Zuversicht, gib mir deine Sorgen, ich führe dich in die Freiheit. Verzeih denen, die dich kränken und krank machen, ich schenke dir Heilung und Versöhnung. Verzichte auf Rache, ich schenke dir Frieden. Weine dich aus an meinem Herzen, lass los, was dir wehtut und gib es mir. Ich verwandle es in Freude. Eröffne mir deinen Zorn und deine Wut. Verzichte darauf, sie zu hüten und zu nähren. Lege sie in mein Herz und ich erfülle dich mit Liebe. Schenke mir dein verzweifeltes, verbittertes, hartgemachtes, hartgewordenes Herz. Ich gebe dir dein Herz aus meinem Leib und meinem Blut.
An deinem Herzen will ich mich ausruhen, bis ich keine Worte mehr finde. Und in deiner Liebe werde ich schöner und heller, klarer und offener, freundlicher, versöhnter und liebender, bis zu dem Tag, an dem du mich aussendest, deine Liebe zu verkünden. Mach mich bereit.
Soweit dieses Gebet von Frau Magisterin Klune. Ich wurde am vergangenen Mittwoch gefragt, wie denn bei BioNTech Pfizer die Impfung wirkt. Also da ist ja diese Messenger-RNA, diese Boten-RNA, das ist Ribonukleinsäure, also es geht um die Eiweiß-Synthese, um die Proteinsynthese. Und da wird so ein Vektor, eine Boten-Ribonukleinsäure hineingebracht. So. Weil ich selber nicht fit bin, habe ich einen Professor, der sich auskennt für Laboratsmedizin und Molekularbiologie, also genau das richtige Gebiet, gefragt, wie das zu verstehen ist. Sie sind jetzt aber selber schuld, wenn ich jetzt die Antwort vorlese. Und ich versuche es möglichst langsam und erläuternd zu tun, weil es ein doch wissenschaftlicher Text ist. Ich habe gesagt, dass ich mich erkundige, das, was ich nämlich vor einer Woche Ihnen mitgeteilt habe, hat gestimmt und hat nicht gestimmt. Zum einen habe ich mitgeteilt, dass in das Erbgut durch diese Viren, durch diese Impfung nicht eingegriffen wird, das stimmt, also zu einer Wahrscheinlichkeit passiert da nichts, sagen auch viele Experten, die meisten. Und auf der anderen Seite habe ich gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das nicht in das Zellinnere eindringt. Das war verkehrt, das muss es nämlich. Nur so kann es wirken. Es dringt nicht in den Zellkern ein, wäre die richtige Antwort gewesen. Also Sie merken, Theologie habe ich studiert, aber Medizin eben nicht. Und deshalb bin ich auf die Antwort von Fachleuten angewiesen. Sehr geehrter Herr Kocher, diese RNA, Messenger-RNA für das Spike-Protein muss unbedingt in das Zellinnere gelangen, also das war die Korrektur jetzt von dem, was ich gesagt habe, da es nur dort abgelesen werden kann. Ob es auch noch in den Zellkern hineingelangt, ist meines Wissens unklar. Auch ist unklar, in welchen Zellen die mRNA, die Messenger-Eiweiß-Nukleinsäure, abgelesen wird, ob primär in den Muskelzellen an der Impfstelle oder auch noch in den benachbarten Lymphknoten oder gar im ganzen Körper, was natürlich schon auch interessant ist, wo das abgelesen wird. Die RNA in den Impfstoffen wird zudem auf verschiedene Weise modifiziert. Erstens chemisch, sodass sie sich auf einer besonderen Art faltet, um auf dem Weg zu unseren Zellen, unserem Immunsystem zu entkommen, weil sonst würde es sofort gekillt werden. Also hat es eine bestimmte Faltung und schmuggelt sie an unserem Immunsystem vorbei. Dafür dienen auch die Fettmoleküle mit positiver elektrischer Ladung, die das Transportvehikel bilden. Zweitens wird neben der RNA-Sequenz für das Spike-Protein eine RNA-Sequenz für eine RNA-Replikase eingebaut, also dass es verdoppeln kann. In der Zelle wird mittels dieser Replikase aus der einsträngigen Impf-RNA eine doppelsträngige gemacht. Drittens wird die Sequenz der Impf-RNA so verändert, dass sie innerhalb unserer Zelle nicht sofort abgebaut wird. Und jetzt geschehen interessante Sachen. Also es sind drei Dinge. Es wird gefaltet, es wird so verändert, dass nicht sofort abgebaut wird und es verdoppelt sich, also dieser Strang. Erstens wird die Doppelstrang-RNA von verschiedenen sogenannten Mustererkennungsrezeptoren erkannt, die dafür da sind, fremde Bakterien und Viren aller Art zu erkennen. Hierdurch wird das Immunsystem insgesamt stark aktiviert. Zweitens wird die Impf-mRNA immer wieder abgelesen. Ich konnte keinen Hinweis in der Literatur finden, dass die Doppelstrang-RNA sich selber verdoppelt. Sie scheint laut Literatur mindestens eine Woche aktiv zu sein. Somit scheint sie wesentlich stabiler zu sein als unsere normale mRNA, die meist nach wenigen Minuten abgebaut wird. Sie sehen, das Produkt mRNA-Impfstoff ist wesentlich komplexer als viele denken und zu großen Teilen immer noch eine Blackbox. Viele Wirkungen sind überhaupt noch nicht erforscht. Die Sorgen, die ich von Anfang an gegen die Massenimpfung im Gegensatz zur Beschränkung der Impfung auf Risikogruppen hegte, also für die Risikogruppen ist es total dafür, ganz abgesehen von der Diskussion um die fetalen Zelllinien, das ist das, was wir immer bei anderen Impfungen beanstandet haben, dass sie aus Zellien von abgetriebenen Kindern herausentwickelt werden, haben sich noch nicht gelegt, sind durch die Ereignisse eher stärker geworden. Ich hoffe nur, dass es bei den beobachteten Nebenwirkungen bleibt, also dass da nichts Größeres noch passiert dann. So, das ist die Auskunft eines Professors, Spezialisten auf diesem Gebiet. Ich bitte Sie aber in Zukunft, mich von solchen Fragen zu verschonen. Das kann nur schief gehen. Ich hoffe in theologischer Hinsicht nicht. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne, schütze, heile und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.